Guten Morgen, liebe Geschwister. Gleiche Beruhigung, Vanessa wird nicht predigen. Aber ich habe sie gebeten, den Text zu lesen, weil ich meine Stimme schonen will. Ich habe ja, weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es ist ja nicht sehr lange her, da hatte ich doch über den Richterstuhl Gottes gepredigt. Und die Überschrift für diese Predigt hieß Lohn oder Schaden. Ja, und wer dabei war und sich erinnern kann, war das ja nicht ganz so richtig fröhlich und erbaulich. Allein die Vorstellung, ja, dass man vor dem Richterstuhl Gottes steht und die Werke, von denen man eigentlich was erwartet hat, vielleicht ein Dank oder irgendeine Belohnung, die verbrennen wie Stroh, Stoppeln und Heu. Das ist natürlich nicht so erfreulich. Aber ich habe mir jetzt gedacht, es wäre vielleicht gut, noch einmal anzuknüpfen in der Hinsicht, dass ich aufzeige, ja, wie kann denn das verhindert werden, dass wir da so eine Pseudofrucht nur vorzuweisen haben, aber nicht wirklich echte Frucht. Und deswegen ist das unser Thema. Heute bleiben in Christus die daraus erwachsende Fruchtbarkeit. Und die Vanessa wird den Text lesen. Der Predigtext ist Johannes 15, 1 bis 8.
Genau. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Danke, Vanessa. Ich habe einige Fragen in diesem Text. Genau genommen sind es 7 Fragen und werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten. Und meine erste Frage hier ist, was heißt das? Er, der Weinstock, wir, die Reben. Ich bin der Weinstock, sagt der Herr Jesus. Er ist nicht der Krückstock, wenn uns im Alter manches vielleicht nicht mehr so recht gelingen will. Und er ist auch nicht der Rohrstock, mit dem manche Eltern ihre Kinder zur Raison bringen wollen. Nein, er ist der Weinstock. Ich habe vor Jahren mehrere Male im Breisgau Schulungen durchgeführt. Diese Gegend wird ja auch genannt Weinland Breisgau, weil dort sehr viel Weinbau ist. Ist ja auch eine ganz warme Ecke, wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn ihr die Karte seht, die Wetterkarte, dann ist da unten in dieser Ecke, links unten, ne, da ist immer am wärmsten. Ja, und dort gedeiht eben auch der Wein. Ja, und dann war ich dort untergebracht bei einem der Brüder und das war ein Winzer. Und dieser Winzer hat mir einige Sachen über den Weinbau erzählt. Und es war hochinteressant, ja. Da könnte man sehr vieles drüber reden, viele Einzelheiten, die man auch da noch übertragen könnte. Ich halte mich diesbezüglich zurück, weil immer die Gefahr ist, dass man um der Anschaulichkeit willen vielleicht doch zu weit geht. Einmal kam ich im Winter dort vorbei und ich musste feststellen, solch ein winterlicher Weinberg ist nicht attraktiv, ist nicht schön, kein schöner Anblick. Da ist überhaupt nichts, was an Leben erinnert. In Jesaja 53,2 wird von unserem Herrn gesagt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wie ein Weinstock im Winter. Aber es bleibt ja nicht so. In den ersten Monaten des Jahres macht der Winzer den sogenannten Winterschnitt, bei dem er den Weinstock radikal allen Zweigen befreit. Am Ende ist nur noch da ein nackter Stamm und zwei Zweige werden dann so an einem Drahtspalier nach links und rechts hinaus gebunden, festgebunden, wo dann später die Frucht sein soll. Nun sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock. Und dieser Weinstock, bei dem passiert etwas Seltsames, nämlich, dass da, wo man beschnitten hat, dann irgendwo sich dann die Säfte treiben und dann Tropfen auf den Boden fallen. Und da sagt der Winzer, dann sagt der Weinstock, blutet. Und schließlich schießen in kürzester Zeit so viele Zweige und Blätter hervor, dass der eigentliche Weinstock da völlig darunter verschwindet. Es ist ein wahres Wunder der Schöpfung, so ein Weinstock. Doch bei dem Weinstock bleibt es nicht dabei, dass er Blätter und Zweige hervorbringt. Im Herbst sind die Reben voll behangen mit Weintrauben, der Frucht des Weinstocks. Und nun sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock. Hier sehen wir in wunderbarer Weise vorgezeichnet, was mit Jesus geschah. Und Jesaja spricht davon, ich habe ja Jesaja vorhin schon zitiert, Jesaja 53, und in dem nächsten Vers heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Also Jesaja 53 ist ja überhaupt der Hammer schlechthin. Also ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken soll. Für mich ist das jedes Mal also großartig, das zu lesen. Weil es eine perfekte Darstellung dessen ist, was irgendwann vielleicht 800 Jahre später passieren würde. Und weiter sagt dann der Herr Jesus in unserem Text, ihr seid die Reben. Er, der Weinstock, wir die Reben. Schlicht Zweige am Weinstock sind wir. Wir sind nicht die Wurzeln, die das Wasser holen. Wir sind auch nicht die Rinde, die den Stamm schützen muss. Und schon gar nicht sind wir die Krone, die über alles hinausragt. Schlicht Zweige sind wir. Und da ergibt sich die zweite Frage, worum geht es Jesus in unserem Leben? Stellen wir uns vor, da ist ein Winzer, der das ganze Jahr hart in seinem Weinberg gearbeitet hat und dann kommt die Zeit der Ernte, aber da ist keine Frucht. Ja, was nützt ein Weinberg, der keine Frucht bringt? Offensichtlich gar nichts. Denn nicht der Weinberg ist Ziel und Zweck des Weinbaus, auch nicht die Reben sind es und schon gar nicht die Blätter, natürlich auch nicht die Arbeit im Weinberg, sondern der Wein ist es, die Frucht des Weinstocks. Dem Winzer geht es um die Frucht. Und genau das ist das Ziel Gottes mit uns. Er will, dass wir Frucht bringen. Der Herr sagt in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Zum Fruchtbringen sind wir erwählt und bestimmt. Das ist keine Bitte, wenn Jesus sagt, bringt Frucht. Es ist ein Befehl, dem wir gehorsam schulden. Es geht nicht darum, dass wir Blätter tragen, denn Blätter sind nicht Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben, denn Blüten sind nicht Frucht. Der Herr möchte in unserem Leben Frucht sehen. Erinnern wir uns an die Begebenheit, wo der Herr Jesus kurz vor seinem Leidensweg zusammen mit seinen Jüngern nach Jerusalem geht. Wir lesen davon in Matthäus 21, 19. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Also am Wegrand steht ein Feigenbaum. Jesus hungert. Er will nach einer Frucht greifen, aber er hat nur Blätter in der Hand. Und da regt sich zum letzten Mal sein heiliger Zorn über die blühende, fruchtlose Frömmigkeit, die ja gerade auch sehr sichtbar vorgelebt wurde von den Pharisäern auch zu seiner Zeit. Fruchtlose Frömmigkeit. Ihr Lieben, ich möchte sagen, Jesus darf bei uns nicht ins Leere greifen. Er sucht Frucht. Und da stellt sich gleich die dritte Frage, was heißt denn das Frucht? Wenn wir von Frucht reden, ist es hilfreich, zwischen innerer Frucht und äußerer Frucht zu unterscheiden. Ein Apfelbaum trägt Äpfel. Das entspricht der inneren Frucht. Diese enthalten Kerne, Samen für weitere Apfelbäume. Fällt der Samen auf guten Boden, dann kann dort ein neuer Baum wachsen. Das wäre äußere Frucht. Die innere Frucht entspricht der Frucht des Geistes in unserem Leben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung. Oder man könnte auch noch hinzunehmen, Demut, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit. Das ist die innere Frucht. Die äußere Frucht, das sind die Menschen, die durch unseren Dienst und unser Zeugnis entweder zur Bekehrung finden oder im Glauben wachsen. Wir sehen oft zu einseitig nur die Bekehrung des Menschen. Gottes Ziel mit dem Menschen geht aber über die Bekehrung hinaus. Sie ist ja, kann man so sagen, der erste Knopf, der geknöpft wird, die Bekehrung, oder? Aber dann hört es ja nicht auf, dann geht es ja weiter. Dann fängt ja das Leben mit Gott überhaupt erst an. Und es geht dem Herrn darum, dass das Leben eines Menschen so umgeformt wird, dass es zur Ehre seines Namens sei. Der Missionsbefehl lautet ja, dass wir die ungläubigen Menschen zu Jüngern machen sollen, das wäre die Bekehrung, und sie dann lehren sollen, alles zu halten, was ich euch befohlen habe, sagte der Herr Jesus. Das schließt auch die Weiterführung der gläubig gewordenen in Heiligung und Wachstum des Glaubens ein. Also, wenn durch diese Predigt, was ja passieren könnte, in irgendeinem Herzen hier vielleicht etwas geschieht, dass der Heilige Geist das sprechen kann und etwas, was vielleicht Einfluss hat auf sein Leben, dann wäre das äußere Frucht. Aber eines möchte ich nochmal betonen. Wenn du von keinem Menschen weißt, der durch dich zur Bekehrung kam, dann sollst du wissen, dass du trotzdem Frucht hast. Du hast trotzdem Frucht. Das ist nicht nur die Bekehrung zu sehen, sondern in der Regel geht einer Bekehrung eine ganze Kette von Anstößen voraus. Und der, der das letzte Kettenglied anschmiedet, gewissermaßen, durch bei dem sich der Mensch jetzt eben bekehrt, Dann sagt man, bei dem hat sich einer bekehrt. Dann denkt man, das, der hat Frucht, aber ich doch nicht. Ich habe ja mit dem zwar auch schon ein paar Mal gesprochen und so. Und vielleicht waren sogar 20 oder 30 Leute schon mal, haben da Anstöße gegeben und dann hat er sich eben bekehrt. Versteht ihr? Das müssen wir etwas weiter sehen, nicht so eng geführt. Damit aber durch uns Frucht gedeihen kann, muss erst in unserem eigenen Leben Frucht da sein, eben die Frucht des Heiligen Geistes. Wir können also sagen, die Geistesfrucht birgt den Samen, durch den äußere Frucht wachsen kann. Diese Frucht, die in unserem Leben geweckt wird, wenn wir Kinder Gottes sind und Jesus Christus in uns Raum geben, diese Frucht macht uns erst dazu fähig, wirksame Zeugen Jesu zu sein. Etwas zugespitzt könnte man sogar sagen, die beste Evangelisationsmethode ist ein an Christus hingegebenes Leben, an dem Geistesfrucht sichtbar wird. Es ist äußerst wichtig, dass wir den Missionsbefehl ernst nehmen, und zwar nicht nur, weil der Gehorsam gegen unseren Herrn das fordert, sondern natürlich auch, weil die Liebe zu den Verlorenen uns dazu drängt, dass wir ihnen das mitteilen, was sie wissen müssen, um das Heil auch zu erlangen. Davon abgesehen ist Mission aber auch für unsere Gemeinden wichtig. Denn in einer Gemeinde, die nicht missioniert, treten sehr schnell Mangelerscheinungen auf. Ich bin davon überzeugt, dass viel Streit, Unzufriedenheit und Kritik in christlichen Gemeinden auf unterlassene Mission zurückzuführen ist. Die Kräfte der Gemeinde werden eben nicht mehr in fruchtbarer Weise umgesetzt, sondern im Kleinkrieg gegeneinander. Und das rächt sich. Unterlassene Mission schlägt immer negativ auf die Gemeinde zurück. Unser Leben soll also Frucht bringen. Frucht bringen kann aber nur derjenige, der am Weinstock ist. Von daher stellt sich nun die vierte Frage, bin ich überhaupt schon am Weinstock? Ja, an einem Ort bleiben kann ich nur, wenn ich schon an dem Ort bin. Schon klar. Okay? Du kannst also nur in Jesus bleiben, wenn du schon in ihm bist. Nun gut. Aber wie kommt man in Jesus hinein? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ja? Da ist in Johannes 3 ein Wort, da sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren. Das Wort, das hier mit geboren übersetzt ist, ist ein Wort, das eigentlich gezeugt heißt. Gezeugt. So wie ein ungeborenes Kind durch Zeugung in den Leib der Mutter kommt, so kommen wir auch durch Zeugung in Jesus Christus hinein. In Jesus sein heißt aber auch, dass er in mir ist. Beides stimmt. Ja? Er ist in mir. Ich bin in ihm. In Vers 2 sagt der Herr, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Also hier ist nicht die Rede von einer Rebe, die in ihm ist, sondern die an ihm ist. Da muss man eben ganz genau sein, ja, weil sonst kann man hier gleich wieder eine falsche Lehre drauf stützen, die Verlierbarkeitslehre. Also jede Rebe an mir, heißt es hier. Das würde ich sagen, das bedeutet, dass dieser Rebe es an der organischen Verbundenheit mit dem Weinstock fehlt. Nehmen wir an, liebe Schwester, du hast zu Hause eine schöne große Blattpflanze, die dein Mann dir mal mitgebracht hat. Und jetzt beim Gießen, da ist es doch eine gewisse Ungeschicklichkeit halt passiert, dass einer der schönen großen Zweige abgeknickt ist. Oh, das willst du ja nicht, dass das dein Mann sieht. Ja, das wäre ja schade. Und also überlegst du, was können wir denn da machen? Ein Zwirnsfaden, okay? Du bindest das ganze Ding nochmal richtig zusammen und dann Zwirnsfaden rum und alles gut. Man merkt nichts, man sieht nichts. Da merkt ihr nichts davon. Glaubt ihr das? Nein, das glaubt ihr nicht wirklich, oder? Wie lange wird es denn dauern, bis er es merken wird? Nicht sehr lange, glaube ich, oder? Wenn die organische Verbindung fehlt, ist es nicht zu vermeiden, dass der Zweig dürr und welk wird, weil der Zweig abgeschnitten ist von der Zufuhr von Wasser und auch von Nährstoffen. Genauso ist es beim Weinstock. Die Frucht wirkt der Weinstock, nicht die Rebe. Und darum ist diese Lebensverbindung so entscheidend. Konrad Eisler, ein evangelischer Theologe, sprach in einem seiner Bücher einmal von sogenannten Zwirnsfadenchristen. Und er meinte damit Christen, die an dem Weinstock angebunden sind, mit dem Faden der Tradition, und sagt, solches Christsein welkt. Wir sollen ja nicht angebunden sein, sondern verbunden sein, in Christus drin sein. Judas Iskariot war ein solcher Zweig, er war kein wahrer Christ, er war nur ein Bekenner. Er war überall dabei, er hat sogar einen Dienst übernommen, nicht, er hatte die Kasse. Und so gibt es auch in christlichen Gemeinden durchaus solche, die ein Bekenntnis haben, aber keine Lebensverbindung mit Jesus Christus. Nach außen ist das nicht ohne weiteres zu entscheiden. Die Jünger haben es auch nicht gemerkt, dass Judas ein falscher Jünger war. Wenn überhaupt, kann man es auf längere Sicht höchstens eben dann an der Frucht erkennen, beziehungsweise an dem Fehlen der Frucht. Unser Wort vom Weinstock in den Reden ist ja Teil der Abschiedsreden Jesu zu den 11 Jüngern. Judas hat sie nämlich kurz vorher verlassen. Deshalb kann Jesus zu ihnen sagen in Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Sagt er ganz allgemein ihr, weil Judas nicht dabei ist. In Kapitel 13, 10 bis 11, da als Judas noch dabei war, da sagt der Herr, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagt er, ihr seid rein, aber nicht alle. Solche Menschen, die zwar christlich, aber eben nicht in Christus sind, gilt Vers 6 in unserem Text, der vielfach Christen schon erschreckt hat und einem leider oft falsch ausgelegt worden ist. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man, wirft sie ins Feuer und sie brennen. Hier wird nicht gesagt, dass ein wiedergeborener Christ von Jesus abfallen verloren gehen kann. Vielmehr ist das Nichtbleiben ein Zeugnis davon, dass dieser Mensch vielleicht nie mit Christus war. Oder er war, können wir auch so sagen, er war mit Christus unterwegs, aber er war nicht in ihm. Und wenn jemand nur mit dem anderen geht, kann er auch weggehen. Aber das kann jemand, der in dem anderen ist, in dem Fall in Christus ist, kann der nicht. Da ergibt sich gleich noch eine weitere Frage, die das auch noch einmal besser klärt. Fünfte Frage, bleiben Wirklichkeit oder Auftrag? Alle Auslegungen von Johannes 15, die ich bisher kannte, fand ich in einem Punkt etwas unbefriedigend. Sie haben das Bleiben entweder ausschließlich als etwas verstanden, was uns durch die Wiedergeburt gegeben ist, also schon gegeben. Oder sie verstanden es als etwas, was wir zu verwirklichen haben. Deswegen die Frage Wirklichkeit oder Auftrag. Und ich bin der Meinung, dass beides zutrifft. Das ist, das Bleiben ist Wirklichkeit, von Gott schon gegeben und gleichzeitig aber auch Auftrag. Wir nehmen mal ein Beispiel. Wir wissen, dass eine eheliche Verbindung natürlich nur dann gelebt werden kann, wenn sie faktisch vorhanden ist, oder? Aber dann muss sie auch gelebt werden, ja, umgesetzt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann gibt eine solche Ehe ein trauriges Bild ab. Diese engste Wesensverbundenheit, die Jesus mit diesem Wort, wer in mir bleibt und ich in ihm, ausdrückt, ist Ergebnis der Wiedergeburt und setzt sie voraus. Sie ist eine Realität, die unserer himmlischen Existenz zuzuordnen ist. Vielleicht wird es noch besser verständlicher, wenn ich das deutlich mache. Es geht hier um dasselbe Prinzip wie bei der Heiligung. Das griechische Wort für Heiligung, Hagiasmos, meint zweierlei, nämlich einerseits einen Zustand, der in Christus schon vollkommen erreicht ist, andererseits aber einen Prozess, der sich durch unser ganzes irdisches Leben hinzieht. Also in Christus sind wir heilig, gerecht, vollkommen gemacht. Das ist Gottes Werk. Da hat unsererseits kein einziges Werk dazu beigetragen. Und weil es Gottes Schöpfungswerk ist, kann es eben auch durch uns Menschen nicht ungültig gemacht werden. Das Bleiben ist ein Beweis, dass eine Errettung stattgefunden hat und nicht umgekehrt. Du wirst nicht errettet, weil du bleibst. Das wäre ja Werksgerechtigkeit, oder? Nein, du bleibst, weil du errettet bist. Und wo das Bleiben fehlt, da fehlt die Frucht. Und wo die Frucht fehlt, da fehlt das Leben. Nun aber leben wir noch in dieser Welt. Und solange wir in dieser Welt sind, sind wir Leib Christi. Und zwar nicht in mystischer Weise, ja, sondern in ganz praktischer Weise. Der Herr Jesus hat in dieser Welt nur noch einen Leib. Und dieser Leib ist seine Gemeinde. Ja, das ist sein Leib hier in der Welt. Es gibt ein interessantes Wort im Psalm 115, das möchte ich mal vorlesen. Im Psalm 115 Vers 5, da wird von den Götzen gesprochen. Ja? Und da heißt es, sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie kein Laut. Vernichtend, diese Beschreibung. Also, ich denke, kaum keiner von uns muss das jetzt für sich in Anspruch nehmen, sagen, das ist eine Beschreibung von mir, ganz bestimmt nicht. Ja. Aber trotzdem ist einfach wichtig, da mal drüber nachzudenken. Natürlich sind wir nicht wie diese Götzen, wir haben all das. Wir gebrauchen unsere Hände, unsere Füße und so weiter, Augen, Ohren, Münder. Aber der Herr möchte, Gott hat uns diese Leiber gegeben, er möchte es durch unsere Leiber sein Werk in dieser Welt tun. Unsere Leiber gebrauchen, um sein Werk zu tun. Er möchte, dass sein Leib in dieser Welt, die Gemeinde, wächst und vollendet wird. Und dazu muss er aber unsere Leiber gebrauchen. Unsere Augen, Ohren, Münder, Hände, Füße. Und darum sollen wir ihm unser Leib zur Verfügung stellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. So zu lesen in Römer 12, 1. Das ist gemeint. Der Herr Jesus braucht ein Leib, weil das ist hier eine ganz andere Welt als die, in der er sich jetzt befindet. Und in dieser Welt ist ein Leib notwendig. Und wir sind diese Leiber, ganz praktisch. Und führen mit den Möglichkeiten, die ein Leib hat, das aus, was er möchte, getan haben möchte. Um für ihn brauchbar zu werden, ist daher auch praktische Heiligung notwendig. Praktische Heiligung heißt, dass das, was wir in Christus schon sind, immer mehr auch in unserem irdischen Leben sichtbar und auch wirksam wird. Werde, was du bist, heißt die Forderung der praktischen Heiligung. Und genauso verhält es sich mit dem Bleiben. Meine Frage lautete, Bleiben, Wirklichkeit oder Auftrag? Ist natürlich beides wahr. Es handelt sich einerseits um eine Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, und es ist andererseits ein Auftrag an uns, dieser Wirklichkeit gemäß zu wandeln. Zur sechsten Frage. Wie können wir Frucht bringen? Nun könnte jemand die Meinung haben, das Bleiben in Jesus ist ja nur etwas für die Starken. Ich aber bin schwach. Ich bin da überfordert. Das ist ja grundfalsch. Es braucht keine Stärke, um in Jesus zu bleiben. Zu nichts braucht man weniger Stärke als dazu. Ich glaube, das Bleiben in Jesus fällt uns nicht deshalb so schwer, weil wir zu schwach wären, sondern weil wir zu stark sind. Bleiben setzt voraus, dass wir unsere Unfähigkeit und Unbrauchbarkeit für Gott erkennen und die einzig richtige Folgerung daraus ziehen. Wir danken ab und überlassen den Thron unseres Lebens Jesus. Bleiben in Jesus. Ruhen in Jesus. Ist ja, wenn das geschehen ist, dann kommen wir auch zur Ruhe. Dann erfahren wir etwas von dem auch in Hebräer 4 gesprochen wird, zur Ruhe gebracht. Wie das Volk Israel, das ins Land Kanaan eingezogen ist und zur Ruhe gebracht wurde. So sind wir dann auch zur Ruhe gebracht. Wir haben es nicht nötig, stark zu sein. Der Vater hat Kraft genug. Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Und da, wo er herrschen wird, beziehungsweise Weinstock sein kann, da wird auch Frucht sein. Jesus sagt in unserem Text, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oh, da hat so mancher tief durchgeatmet bei dem Wort, oder? Nichts war's. Nichts. Doch. Wir können schon auch was. Wir können Organisationen schaffen, christliche Werke gründen, schöne Kirchen- und Gemeindehäuser bauen, kluge Gemeindewachstumsprogramme initiieren, vielleicht einen besucherfreundlichen Gottesdienst einführen, um damit die Zahl der Gottesdienstbesucher zu steigern. Oh, wir können manches ins Werk setzen, aber Frucht können wir nicht machen. Frucht können wir aus uns selbst heraus nicht machen. So wenig wie die Rebe aus sich selbst heraus Frucht bringen kann, können wir das. Wenn du es nicht glaubst, dann empfehle ich dir, mach doch einfach mal einen Test. Nimm einen Rebenzweig, steck ihn in ein Wasserglas, tu ein bisschen noch Dünger dazu vielleicht und stell das Glas in die Sonne. Was wird passieren? Eventuell werden da Blüten wachsen. Ja. Aber das war's dann. 100 Pro. Es wird nicht dazu kommen, dass hier eine Rebe wächst. Dass hier Frucht wächst, ja. Also, die Weintraube wächst. Wird keine Weintraube geben. Das kann ich euch versichern. Die Rebe wird, wie gesagt, Blüten treiben, bestenfalls, aber mehr auch nicht. Keine Frucht. Die Verbindung zum Weinstock ist doch nicht zu ersetzen. Und noch etwas. Ich kann ja jeden Tag 100 Traktate verteilen, warum nicht? Aber ich sollte mir nicht einbilden, dass sich dann die Frucht ganz von selbst einstellen wird. Es ist nicht unser Tun, dass die Frucht wirkt, auch wenn es nicht ohne unser Tun geschieht. Aber es gibt hier keinen Automatismus. Frucht braucht Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Und da lässt sie nichts befehlen und nichts erzwingen. Stell dir mal vor, dass ein Bauer auf sein Feld geht und seinen Fruchtbäumen zuruft, alle mal herhören, ich zähle jetzt bis 3 und bis dahin sind die Früchte reif. Natürlich Unsinn, gell? Der wird mit Sicherheit irgendwie in der Psychiatrie landen, der sowas macht. Also getrennt von Jesus können wir keine Frucht bringen. Das ist einerseits demütigend, andererseits befreiend. Es demütigt uns, weil wir immer alles gern selber machen wollen. Wir sind ja von klein auf Leistung getrimmt. Und weil wir auch den Erfolg gern auf unser Konto verbuchen. Andererseits ist es befreiend, weil endlich einmal nicht ich etwas bringen muss. Wie sonst überall im Leben. Meine Aufgabe ist es nur, in ihm zu bleiben. Und dann wird er die Frucht bringen. Also, wie kann unser Leben fruchtbar werden? Indem wir dafür sorgen, dass unsere Verbindung mit dem Weinstock möglichst störungsfrei ist. Das ist gemeint mit dem Wort von Jesus, wer in mir bleibt. Das ist das Geheimnis, ja, das geistliche Gesetz der Fruchtbarkeit. Störungsfrei bleibt unsere Beziehung zu Jesus nur da, wo wir Christus-zentriert leben, anstatt selbst zentriert. Da, wo unser autonomes Ego am Werk ist, anders gesagt, wo wir fleischlich wandeln, da hat die Sünde Raum. Und da ist das Christusleben in uns blockiert. Da ist der Zufluss der Kräfte vom Weinstock her gestört. Da sind wir nicht mehr auf unsere eigenen Kräfte und Möglichkeiten verwiesen. Das sind wir auf diese Kräfte und Möglichkeiten verwiesen, aber wir werden im Letzten scheitern. Wer in ihm bleibt, der wird auch treu sein. Der Herr, der uns treu ist, möchte, dass auch wir ihm gegenüber gleichermaßen treu sind. Wir haben seine Verheißung, die heißt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Wie dann sollten wir uns von einem solchen Gott abwenden wollen, der uns doch mit seiner ganzen unendlichen Liebe umfängt. Deshalb werden auch wir ihn nicht verlassen noch versäumen wollen. Und dann zu meiner letzten Frage, 7. Frage, wie können wir mehr Frucht bringen? Reben, die Frucht tragen, lässt der Weinbauer nicht einfach wachsen. Er reinigt sie, damit ihre Frucht besser, größer, süßer wird. Er nimmt zum Beispiel die ersten beiden Blätter weg, die Reben verdecken, sodass die Sonne nicht rankommt. Gell? Die müssen weggenommen werden. Er bricht Seitentriebe aus, die gar keine Bedeutung haben, gar keinen Nutzen haben, nur Schaden, weil sie im Grunde genommen das Wasser und die Nährstoffe wegnehmen von der Rebe. Und er kürzt die Rebe, das heißt, wenn da schon Früchte sind, vielleicht nur ansatzweise, dann wird er etwa nach der letzten Frucht noch 4 bis 6 Blätter dran lassen und dann kappt er die Rebe. Der Rest schneidet er ab. Warum? Damit eben alles Gute, was fürs Wachstum nötig ist, da ist für die Frucht, die am Wachsen ist, ja, dass da das ausreicht. Und nicht vergeudet wird für Blätter, die ja keiner braucht, ja, im Grunde. Und das ist eben auch etwas, was der Herr auch in seinem Wort da speziell auch erwähnt und was eben auch wichtig ist. Ja. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Und das Ziel des göttlichen Weingärtners mit uns ist nicht einfach nur Frucht, sondern viel Frucht. Darum sagt Jesus, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Gott wird uns reinigen. Das heißt, er wird uns zurückschneiden, wie der Winzer den Rebstock beschneidet, damit wir mehr Frucht bringen. Er reinigt uns von unserem Eigenwillen, unserer nutzlosen Geschäftigkeit. Denn längst nicht alles, was wir treiben, ist dazu angetan, dass unser Leben fruchtbar und sinnvoll wird. Allzu viel schießt ins Kraut, wuchert, nimmt großen Platz ein und bleibt doch fruchtlos. Deshalb kommt Gott mit dem Winzermesser und schneidet ab und nimmt weg. Und das geht nicht ohne Schmerzen und ohne Verlust ab. Dennoch sollten wir uns diesem Wirken Gottes bereitwillig stellen. In Vers 8 sagt uns der Herr, warum es ihm so wichtig ist, dass wir viel Frucht bringen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das war das Anliegen Jesu zu seinen Lebzeiten auf dieser Erde von Anfang an bis zu seinem furchtbaren Ende am Kreuz. Den Vater zu verherrlichen. Und das ist noch immer sein Anliegen. Doch heute muss das in dieser Welt durch uns geschehen, dass wir, die wir sein Leib sind. Darum lassen wir es zu, dass der Herr unser Leben beschneidet, dass er manches Überflüssige wegtut, es so zubereitet, dass wir eben nicht einfach nur Frucht, sondern viel Frucht bringen. Nicht nur 30-fältig, sondern 60-fältig, vielleicht sogar 100-fältig. Dadurch werden wir ihn, unseren Herrn Jesus und den Vater im Himmel ehren und verherrlichen. Und dann müssen wir nicht den Richterstuhl Gottes fürchten, oder? Wenn wir solche Frucht haben, dann können wir uns auch viel mehr auf die Wiederkunft Jesu freuen. Denn vielleicht war das ja schon ein bisschen beeinträchtigt bei euch, nachdem ich die letzte Predigt uns vor Augen gestellt habe, wie wir vielleicht unsere Frucht verbrennt, unsere scheinbare Frucht verbrennt, wie Stroh, Stoppeln und Heu. Aber das wird da nicht passieren. Wenn wir das im Blick haben, liebe Geschwister, einfach immer wieder, das vielleicht lest ihr auch immer wieder mal diesen Text in Johannes 15, 1 bis 8. Damit immer wieder klar wird, wie wichtig es dem Herrn ist, dass wir Frucht bringen. Und dass wir das nur können, indem wir am Weinstock sind. Ich möchte damit abschließen. Ich danke noch dem Herrn. Ja, wir kommen zu dir, Vater im Himmel, der du der Weingärtner bist. Herr, wir kommen als solche, die in diesem Bild auch die Reben sind, Herr, und du willst, dass unser Leben fruchtbar wird, dir zur Ehre. Herr, und lass das auch in unserem Herzen groß und wichtig werden, dass unser Leben fruchtbar wird. Herr, dass wir nicht einfach so gedankenlos dahin leben, sondern uns immer wieder auch fragen, ob in unserem Leben etwas geschieht, was durch dich und durch deinen Geist gewirkt ist. Herr, und dass hier etwas ist, was bleibend ist, auch in Ewigkeit bleibend ist. Dass wir nicht hier in dieser Welt leben, als Christen am Ende nichts Bleibendes da ist. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht überforderst, sondern dass du selbst das wirkst in uns und durch uns. Hab Dank, Herr. Amen.